die Presse.
Ein Bier aus dem Dachraum, ein KI-Agent, der auf OpenClaw basiert und die Brauanlage eines Österreichers, die es ins Silicon Valley und dort auf die Bühne der großen NVIDIA GTC in San Jose geschafft hat. Das sind die Zutaten für die heutige Folge, in der es konkret darum gehen wird, wie aus Lobsterlager ein globaler KI-Anwendungsfall werden konnte. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse am Freitag. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist heute Stefan Erschwendner. Der Salzburger Unternehmensberater arbeitet und lebt seit 14 Jahren in Berlin und er hatte Anfang des Jahres eine schräge Idee mit seinem Vater. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Anna, freut mich sehr. Ja,
es ist eine wirklich, wie soll ich sagen, bombastische Geschichte, die du mitgebracht hast. Sie hat viele verschiedene Layers und wir wollen sie eins nach dem anderen aufdröseln. Aber wir beginnen mal mit der Frage, was ist Lobsterlager in einem Satz gesagt?
Also Lobsterlager ist einfach das Experiment, ob es möglich ist, dass du eine Microbrewery, in dem Fall von meinem Vater, der 68-jähriger Pensionist ist, mit einem AI-Agenten verknüpfen kannst und nicht nur ermöglicht, dass du das Bier mit dem Agenten gemeinsam brauchst, sondern auch den kompletten Prozess praktisch von der Planung, welches Bier machen wir, welche Zutaten müssen wir verwenden, wo bekommen wir die Zutaten her, also den kompletten Einkauf, den Brauprozess, aber dann auch die Vermarktung im Sinne von einer Website, von einem Online-Shop, Newsletter, Social Media, ob das möglich ist, mit einem Agenten umzusetzen. Ja? Und wir haben den Versuch gestartet und es ist uns geglückt.
Das war jetzt schon mehr als ein Satz, aber danke für die Einführung. Mich interessiert zuallererst, wie kommt man darauf, dass man ausgerechnet ein Bier, eine Microbrewery-Geschichte damit startet? Hattet ihr andere Ideen auch noch? Oder habt ihr beide, du und dein Vater, der in der Schweiz lebt, das muss man dazu sagen, ihr seid beide Österreicher, aber das Lobsterlager ist in der Schweiz beheimatet. Habt ihr zu Bier so einen besonderen Bezug?
Naja, er hat zum Bierbrauen angefangen als Pensionist. Ich glaube, er hat sich ein neues Hobby gesucht. Und von dem her hat es den Connect schon vorher gegeben. Und wir haben einfach selbst bei uns in der Organisation sehr viel mit KI-Automatisierung, mit Agenten experimentiert. Und wir haben uns überlegt, wie könnten wir vielleicht einen Case schaffen, dass die Öffentlichkeit aufmerksam wird, dass es mittlerweile halt ganz neue Möglichkeiten gibt mit KI-Agenten. Und so sind wir dann zufällig auf meinen Vater als Pensionisten gekommen und dann noch auf die Brewtanks als Hardware, dass wir aus der Software rauskommen.
Mhm. Welche Rolle hat dein Vater denn da auch im Zusammenhang mit der KI gespielt? Also hat die Programmierung, die Zusammenarbeit mit der KI auch er selbst übernommen oder ist das eher dein Part?
Es war hauptsächlich er. Also Ich glaube, der Großteil unserer Leistung war eigentlich das Einrichten von OpenClaw in dem Fall, was zum damaligen Zeitpunkt, also das war so Ende Jänner, noch relativ schwierig war im Vergleich zu jetzt. Ja. Da haben wir ihn unterstützt und dann so ein bisschen Support zwischendurch. Aber zum Beispiel sein Brauprogramm BrewOS hat er völlig alleine geschrieben. Er hat seinem Agenten Augen gegeben, indem er selbstständig die Idee gehabt hat, dass er eine Webcam noch verknüpfen kann, die er zu Hause hatte. Also der Großteil der Wertschöpfung, ich würde sagen 95% von dem, was passiert ist, hat er völlig alleine gemacht und hat uns im Großteil auch immer nur danach informiert.
Lobsterlager, warum Lobster?
Lobster ist wegen OpenClaw in Wirklichkeit und dem, was Peter Steinberger da geschaffen hat mit dem Movement, der dann einfach den Lobster als Emoji und als Icon kreiert hat und das hat halt in der Community so viel Anklang gefunden, es war noch nicht besetzt und
haben wir das einfach
mitgenommen.
Was hat denn die KI konkret übernommen? Du hast eh schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht führst du uns da einmal ganz kurz durch den ganzen Prozess durch, weil was ich mich schon frage ist, oder sagen wir so, was hat die KI übernommen und wo war dann trotzdem noch ein Mensch notwendig?
Ja, also wie vorher schon erwähnt, grundsätzlich ist wirklich die Idee, dass man den KI-Agenten von A bis Z einsetzt. Ja? Also von was ist jetzt wirklich die Idee für das Bier bis zum Schluss, wie können wir das Bier dann vermarkten und in weiterer Form dann natürlich auch versenden. Ja? Das sind jetzt die Sachen, die noch anstehen. Und teilweise hast du den KI-Agenten eben als Brainstorming-Buddy, wo du gemeinsam sagst, welche Biersorten sind denn zurzeit irgendwie populär, welchen Hopfen könnten wir dann für die speziellen Biersorten verwenden. Also du bist eher in diesem klassischen Frage-Antwort-Modus, was man ja kennt von ChatGPT oder von Claude oder verschiedenen anderen Tools. Der große Unterschied kommt dann eigentlich, glaube ich, wirklich rein mit dem Thema, dass du sagst, okay, der Agent kann jetzt die Bestellung auslösen, ja, und bestellt halt den Hopfen und die anderen Zutaten. Zutaten, die notwendig sind zum Brauen, und gibt dir nicht einfach nur die Einkaufsliste, so wie man es vielleicht sonst gewohnt war. Ja. Und der Agent ist auch verknüpft mit dem Brewtank und kann die über die Sensorik, über Bluetooth überwachen, wie aktuell die Temperatur im Kessel ist, kann den gesamten Brauprozess steuern, kann eben über die Webcam mit Augen nochmal visuell beobachten, ob keine Schaumbildung entsteht oder nicht zu viel Schaumbildung entsteht etc.
Wobei, da möchte ich einhaken, das sind ja sogar Dinge, die man noch eher kennt aus automatisierten Vorgängen, dass das alles schon längst ausgelagert ist, dass man als Mensch gar nicht mehr drüber schauen muss. Also für mich ist ja fast der Schritt davor, dieses Hopfen bestellen, dass das automatisch geht, eigentlich die Neuerung und nicht der Brauvorgang, der automatisiert gesteuert wird.
Genau, also das kennt man ja aus der Industrie, ja, dass es jetzt einfach für Privatpersonen auch möglich ist. Das war eigentlich der Punkt da. Und richtig spannend wird es halt dann danach, ja, weil du kannst eben mit dem Agenten dir einfach eine Website erstellen lassen. Du kannst dir mit dem Agenten einen Online-Shop erstellen lassen. Du kannst dir einen Newsletter erstellen lassen und die Community mit dem Newsletter bespielen, ohne dass du selbst dich eigentlich mit den Tools auseinandersetzen musst. Also die Leistung von meinem Vater in dem Fall ist eigentlich nur, dass er die jeweiligen Accounts einmalig anlegt. Ja? Also das kann der Agent logischerweise nicht. Aber dann, sobald der Account angelegt ist, kannst du dem Agenten dann wieder Zugriff geben und er richtet dann alle nötigen Schritte ein und nimmt dir diese ganze teilweise halt mühselige Umsetzungseinstellungsarbeit aus und du kontrollierst am Ende nur mehr, was das Ergebnis ist, und wenn es passt, dann geht es weiter, und wenn nicht, dann gibst du nochmal Feedback, wie du es gerne anders hättest.
Peter Steinberger hat in seinem Interview in der Zeit im B2 bei Armin Wolf gesagt, er würde raten, wenn man OpenClaw verwendet, dass man eine eigene Kreditkarte benutzt, weil das findet er schon noch besser momentan. Habt ihr auch eine eigene Kreditkarte aufgebaut oder hat dein Vater einfach die genommen, die er sonst auch benutzt?
Nein, in dem Fall war es eher klassisch, es war Bestellung auf Rechnung. Somit hat man das Problem umgehen können, aber es würde natürlich Sinn machen, was der Peter sagt, dass man nicht die eigene Kreditkarte verwendet, sondern wenn man sowas wirklich ausprobieren will, und ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt notwendig ist für sehr viele Anwendungsfälle, aber wenn man es ausprobieren will, nachher würde es natürlich Sinn machen, dass man virtuelle Kreditkarte aufmacht, dort ein limitiertes Guthaben drauf gibt, wie man es wahrscheinlich auch gleich machen würde mit der eigenen Kreditkarte, wenn man jetzt ein Kind hat, was vielleicht 12 Jahre alt ist, dem würde man wahrscheinlich auch eher eine Kinderkreditkarte mit limitiertem Umfang geben und nicht die eigene Kreditkarte.
Jetzt haben wir vom Hopfen schon gehört. Der Hopfen muss ja auch irgendwann einmal in den Tank oder wie man das dann genau nennt, hinein. Das heißt, ich frage noch einmal, was ich vorher schon gefragt habe, wie viel Mensch ist denn dann noch notwendig?
Ja, der Mensch ist natürlich noch notwendig für die ganzen Dinge, wie eben den Hopfen dann in den Brewtank zu geben oder
Das ist das Wort, das ich gesucht habe.
Genau, also der Mensch ist noch notwendig, genauso auch Wasser zuführen, Leitungen umstecken, umfüllen etc. Ja. Also alles, was die Hände erfordert, ist natürlich vom Menschen auszuführen. Aber sehr viele andere Sachen, wie zum Beispiel das Überwachen, übernimmt auch der Agent. Ja? Man kann es gemeinsam überwachen, aber man hat halt jetzt auch die Möglichkeit, dass man nebenbei vielleicht dann einfach andere Sachen macht oder am Sofa sitzt oder sich irgendwie in der Freizeit beschäftigt, und man wird einfach vom Agent informiert, dass entweder alles läuft oder dass irgendwas anders ist und dass der Agent agiert hat und probiert hat, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen.
Okay, also bis zu diesem Punkt der Geschichte könnte man ja auch sagen, das ist eine nette Sache, das ist ein cooles Experiment, aber eigentlich nicht mehr als ein PR-Gag. Jetzt ist aber so, dass Nvidia auf euch zugekommen ist oder auf euch aufmerksam geworden ist. Wie kam das eigentlich? Woher haben die von euch erfahren?
Ja, die Geschichte fängt dann eigentlich in Wien an, ja, weil der Peter Steinberger, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der hat die ClawCon entwickelt in Wien, oder es hat eine ClawCon gegeben, wo er auch war, wo sich eben die Fan-Community, wenn man so will, von OpenClaw getroffen hat und sich ausgetauscht hat.
Muss man ganz kurz sagen, es war genau eine Woche, bevor dann klar war, dass er bei OpenAI anheuern wird, und da waren so 400 Leute, 500 Leute versammelt beim Prater in einem, ich glaube bei der Kreau.
Ja.
Und da hat er unter anderem, ist er eben aufgetreten.
Genau, und Peter war eben auf der Suche nach Use Cases, weil das so üblich ist in der Developer Community anscheinend. Ich bin ja selber keiner, aber das habe ich jetzt so gelernt, dass du eben Use Cases präsentierst und keine PowerPoint-Slides oder andere Dinge. Und es hat dann einen Aufruf gegeben, wer denn noch irgendwie einen spannenden Use Case hat, und dieser Aufruf war dann eigentlich der Startschuss für das Projekt von Lobsterlager, weil ich habe den Aufruf gelesen, ich bin dann laufen gegangen und beim Laufen habe ich mir gedacht, okay, was könnten wir denn jetzt noch machen, weil wir haben uns selbst als Organisation schon damit beschäftigt, wir haben verschiedene Services für uns gebaut, für Kunden gebaut, aber das ist halt dann so, oder habe ich mir gedacht, wenn man da so als Unternehmensberater dann da vorne steht, der jetzt auf einmal vielleicht ein Agentic Engineer ist oder wie man es nennen will und dann über Software spricht, dann ist das vielleicht nicht so aufregend für die Community. Und dann war eben die Frage, wie könnte man da nochmal irgendwie auch die Community aufwecken und sagen, es geht ja nicht nur um Software Development, was ich mit Agents machen kann, was natürlich der Startpunkt für das ganze Thema ist. Und so ist halt die Idee entstanden mit meinem Vater, mit seinem Hobby, mit dem Bierbrauen, dass es dann Hardware ist, dass man den Agenten hat. Und dann haben wir das Ganze dann einfach mal kurz ausprobiert, übers Wochenende, es hat 2 Tage gedauert, dass wir diese Testverbindung geschafft haben mit dem Brewtank und die Steuerung und dann war klar, dass es geht und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das umsetzen. Und dann habe ich an Peter eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, du, wir haben Folgendes gemacht, ich weiß ja nicht genau, aber vielleicht wäre das interessant und der Peter hat nur zugeschrieben, ja, yeah, I love it, let's do that.
Cool. Und er hat das offenbar nicht für sich behalten, sondern dann mitgenommen ins Silicon Valley nach San Jose, weil Mitte März kam plötzlich der Anruf vom NVIDIA-Team, zuerst dem Schweizer Team, die euch gesagt haben, na hallo, also irgendwie finden wir das auch für uns spannend. Was ist da genau passiert?
Ja, dann wird es dann so richtig verrückt, weil der Outreach eben von einem Kollegen aus der Schweiz war, eben wahrscheinlich, weil Schweizer Brauerei und mein Vater in der Schweiz wohnt. Und der nur gesagt hat, ja, sie haben uns entdeckt, sie finden das cool und sie würden das gerne featuren und würden uns Credits geben. Und sie bräuchten aber ein paar Informationen, Hintergrundmaterialien etc. etc. Und ich war selber gerade essen zu der Zeit und ja, dann bekommst du die Nachricht oder sie haben eigentlich meinen Vater angerufen und der ruft dann mich an und ja, ich glaube, du solltest mit denen sprechen und dann haben wir das halt schnell organisiert. Und dann waren wir im ersten Call drinnen und dann stellt sich halt so raus, ja, das ist irgendwie alles super, alles toll und du fragst dich noch, okay, warum müssen wir das jetzt eigentlich am Samstag dann, wahrscheinlich war es schon 19 Uhr oder sowas, besprechen und dann geht es auf einmal so weiter, ja, ich gebe dich jetzt dann weiter zum Team nach San Francisco, ja. Und dann so, okay, wenn man jetzt in der Szene so ein bisschen unterwegs ist, dann weiß man, dass dann nächste Woche oder die Woche drauf dann die GTC von Nvidia ist, also die wertvollste Company, und praktisch die Steve Jobs Apple Keynote sozusagen.
Genau, also man muss dazu sagen, genau, dass diese GTC ist in Wahrheit kopiert, diese Apple Keynote, die Steve Jobs in den 90ern eingeführt hat oder wahrscheinlich sogar in den 80ern und präsentiert dort ihre Neuerungen und ihre Vorhaben für das nächste Jahr.
Genau, nachdem Nvidia ja die wertvollste Company ist, ist da natürlich ein sehr großes Medieninteresse auf dieser Präsentation. Ja, und dann bist du auf einmal im nächsten Call und du lernst das Team in San Francisco kennen.
Und es ist immer noch Wochenende.
Es ist immer noch Samstagabend und du lernst das nächste Team kennen, die sind auch alle total begeistert. Und dann heißt es irgendwie so, ja, und jetzt geht's noch weiter Richtung Kinopräsentation von Jensen. Und das ist dann so der Moment, wo du dir denkst, okay, in welchem Film bin ich jetzt und ist da irgendwie versteckte Kamera oder so? Weil es kann ja jetzt nicht wirklich die Keynote sein, weil die GTC ist ja über mehrere Tage hinweg, ist
genau,
riesig.
3 Tage angelegt und viele verschiedene Protagonisten, aber vielleicht für alle, die nicht so drin sind in dieser Tech-Welt im Silicon Valley, muss man sagen, Jensen Huang ist quasi der Steve Jobs von Nvidia schon seit vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten. Und
genau.
Der hält dort immer auch eine Keynote natürlich, genau. Genau. Das heißt, plötzlich, wann war dir dann klar, es geht jetzt offenbar um diese Keynote von Jensen, bei der euer Projekt wirklich genannt werden soll?
Ja, das ist nachher dann relativ schnell klar geworden, da war es dann wahrscheinlich so irgendwie 21 Uhr und du sprichst halt mit dem Team und die sind alle total begeistert und sagen halt, hey, wir haben uns Lobsterlager angeschaut, wir wollen das in der Keynote haben, wir wollen das unbedingt reinbekommen. Es ist noch völlig ungewiss, ob es durchgeht, weil du natürlich, das ist die wichtigste Präsentation von der wertvollsten Company und das hat unzählige Abstimmungsrunden. Aber sie haben gesagt, sie wollen das machen, sie finden es gut und sie wollen es einfach probieren, ob wir damit durchkommen und brauchen halt alle möglichen Materialien von uns. Haben noch Fragen gehabt zum Tech-Stack, wie wir es gemacht haben. Klar. Und so weiter und so fort. Und dann legst du halt einfach so los und fängst mal zum Arbeiten, zum Organisieren an. Und dann irgendwie denkst du dir, okay, das ist jetzt völlig verrückt, weil es ist noch immer Samstagabend, die Sachen. Und du warst vorher gerade noch essen und jetzt machst du komplett andere Dinge.
Jetzt kürze ich das ein bisschen ab, weil ich verstehe, dass das eine große Sache ist für den Zuhörer vielleicht so im Detail dann nicht ganz so, aber das, was spannend ist oder was dann noch passiert ist, ist, dass sie dir gesagt haben, kommt's doch selber vorbei und schlussendlich du sehr spontan Flug gebucht hast und wirklich hingeflogen bist zu der Präsentation und der Keynote in San Jose.
Genau, das war dann wahrscheinlich irgendwie sowas zwischen 2 und 3 in der Früh, wo dann schon mehr klar war, dass das Ganze halt realistischer und realistischer wird und dann der Aufruf halt von Madison, der Tochter von Jensen, dass es eigentlich super wäre, wenn irgendwer vor Ort wäre. Und ja, dann buchst du halt einen Flug um 3 in der Früh und legst dich nochmal kurz hin und fliegst dann um 10 in der Früh los.
Und die Einreisebestimmungen
waren... Ja, und wie klingt es dann, wenn es so ein Projekt, das man sich ausgedacht hat, plötzlich auf eine der größten Bühnen der KI-Welt im Silicon Valley schafft? Dazu muss man etwas ausholen. Man kann sich das so vorstellen. Die Keynote von Jensen Huang Mitte März hat alles in allem 2 Stunden 20 Minuten gedauert. Aber der Mann mit den weißen Haaren und der schwarzen Lederjacke, für die er recht berühmt ist, der ist natürlich nicht die ganze Zeit auf der Bühne gestanden. Dazwischen wurden da auch immer wieder aufwendig gestaltete Videos und Grafiken auf Leinwand eingeblendet. Das Event war übrigens nicht nur live vor Ort in San Jose in einem Stadion, sondern wurde natürlich auch in die ganze Welt gestreamt. Man kann sich übrigens diese Keynote auch ganz einfach auf YouTube nachschauen. Kurz noch zum Background von Jensen Huang. Er ist Sohn von taiwanesischen Einwanderern. Er wurde selbst in Taipeh geboren, Anfang der 1960er Jahre. Als er 5 war, zog seine Familie zuerst nach Thailand. Mit 9 Jahren ist er dann mit seinem Bruder, zuerst noch ohne seine Eltern, in die USA eingewandert. 1993 hat er dann das Unternehmen Nvidia gegründet. Der Name leitet sich übrigens von dem Wort Invidia ab. Das ist das lateinische Wort für Neid. Ja, und heute steht dieses Unternehmen im KI-Race auf jeden Fall sehr weit an der Spitze. Es hat sich vom reinen Grafikchip-Hersteller zum führenden Architekten der globalen KI-Infrastruktur entwickelt und gilt als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Gut, nun aber zurück zur Keynote. Am Ende der 2. Stunde hat dann Jensen Huang wieder kurz die Bühne verlassen und es folgte ein Erklärpart zu OpenClaw und dann ging es plötzlich auch um Lobsterlager. Zu hören ist da auch der Österreicher Peter Steinberger. Wir spielen die Stelle kurz an.
You give an AI agent a task, go to sleep, it runs 100 experiments overnight, keeping what works and killing what doesn't.
I really love what my stuff enables that person to do. And he had like one guy, he told me like he installed it at his 60-year-old dad and like they made beer, connected the machine via Bluetooth to OpenClaw. And then we automated everything, including the whole website for people to order.
Lobsterlager fertig sein.
Jetzt kann man natürlich sagen, Riesenaufwand, tolles Projekt, aber dann waren das am Ende wie viele Sekunden?
Ja, so nicht ganz 30 Sekunden.
Und wie ist es dir dabei gegangen, als du da in diesem Saal, wo war das? Erzähl uns vielleicht ein bisschen von dem, wie du da vor Ort war und wie das Projekt Lobsterlager dann wirklich erwähnt wurde.
Ja, du bist dann vor Ort, du fährst zur Keynote, du sitzt mit den ganzen anderen Leuten praktisch im Stadion der San Jose Sharks, was glaube ich. Und du sitzt halt total aufgeregt drinnen, irgendwie 30 Minuten, glaube ich, vor der Keynote haben wir dann schlussendlich die Nachricht bekommen vom Production-Team, was für uns zuständig war, dass sie alles abgeliefert haben und we hope you enjoy your part in the show. Und dann war es halt eigentlich erst wirklich so, okay, das passiert jetzt, ja, weil bis dorthin war es halt einfach nur irgendwie eine tolle Reise und dann wird es auf einmal ernst, ja. Und ja, dann sitzt du in der Keynote drinnen und du hast immer noch keine Ahnung, was jetzt genau passiert und ob du da jetzt irgendwo erwähnt wirst oder ob du auf einem Slide bist oder irgendwo im Hintergrund. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, dass du dorthin kommst. Irgendwer hat dann im Nachhinein noch einmal ChatGPT gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass du da reinkommst und 30 Sekunden bekommst. Und ChatGPT meint, ist grundsätzlich unmöglich und die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst, ist höher.
Okay, ich habe dich im Vorgespräch gefragt, was hat es aber jetzt eigentlich gebracht? Und du hast sehr mit dem Brust und der Überzeugung gesagt, naja, zuerst mal wenig Schlaf, viel Arbeit. Daher noch einmal die Frage, what for? Was bringt sowas?
Ja, also was es bringt, ist, du bekommst natürlich Aufmerksamkeit von Unternehmen. Ja, das geht, wie wir gelernt haben, in Amerika wesentlich schneller, weil die Unternehmen sich, glaube ich, einfach viel schneller entscheiden, ja, und einfach sehen, okay, da passiert was mit OpenClaw. Jensen hat es ja auch in der Keynote erwähnt und relativ schnell rufen dich dann verschiedenste Kunden an und sagen, wir würden gerne ein Projekt mit euch machen, wir würden das besser verstehen, wir glauben, wir haben da Opportunity und let's go. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich dann jetzt schon wieder nach Amerika Rückflug. Und natürlich, du bekommst Media Coverage, weil die Story ist halt verrückt, wie das Ganze passiert ist. Und ja, du bist auf einmal so mitten im Zentrum drinnen mit Nvidia, mit Peter Steinberger, die zurzeit extrem viel bewegen. In dem Abschnitt ist vor uns der Andrej Kabaty, praktisch der Gott für das ganze Vibe-Coding-Movement. Und ja, und dann bist du da einfach so als kleiner Österreicher mittendrinnen.
Wer hat sich da bis jetzt bei euch gemeldet zum Beispiel? Oder was ist seit der GDC passiert?
Ja, ist jetzt schwierig, weil es ist extrem viel passiert und extrem wenig Schlaf. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon einen Kunden in Amerika. Darum fliege ich jetzt nach Louisiana und bin für eine Woche dort. Wir haben verschiedenste Anfragen von Venture Capital Firmen, die sich für das Thema interessieren und besser verstehen wollen, was mit Agenten möglich ist. Wir haben Brauereien, die sich dafür interessieren, was man da machen kann. Also sehr viel auch in dem Microbrewery Movement, weil die Industrie hat es natürlich schon. Was ist sonst noch passiert? Aber auch Lebensmittelkonzerne interessieren sich dafür, weil es noch verschiedene andere Möglichkeiten gibt, weil nicht alles industrialisiert ist, ja, und nicht alle Prozesse natürlich im Büro erledigt sind.
Und Nvidia selbst will das Bier, oder?
Genau, Nvidia selbst hat auch Interesse am Bier, das heißt auch mit denen sind wir in Kontakt und müssen schauen, wie wir das dann irgendwie bewerkstelligen mit der Abfüllung, aber es gibt auch die Idee, ob nicht vielleicht eben dieser Brewtank sozusagen oder das gesamte System bei ihnen dann auch nachgebaut wird, also das wäre auch eine Möglichkeit, aber sie wollen das halt auch als Kundengeschenke verwenden, so wie sie das gesagt haben und halt selbst für die Mitarbeiter in ihrem Headquarter dann ausschenken.
Jetzt ist es ja wirklich lustig und die Kette ganz schön dargelegt worden, dass es über Peter Steinberger passiert ist, dass er, der euch, wie man so schön sagt, auf Österreichisch die Rutschen gelegt hat. Und du selbst sagst, also du bist ja, wie du sagst, gerade selbst zwischen den Zeilen gesagt, du bist eigentlich Unternehmensberater und hast mit KI-Themen bis dato nicht viel zu tun gehabt, außer dass du dich dafür interessierst und eben hier einen Anwendungsfall entwickeln wolltest, an dem man zeigen kann, wie sehr man auch mit OpenClaw in dem konkreten Fall arbeiten kann. Trotzdem zeigt jetzt euer Beispiel auch, ihr reiht euch da natürlich ein paar Namen, wo man sagen muss, es ist ein Zeichen dafür, dass man das Gefühl bekommt, Österreich spielt in dieser KI-Entwicklungsphase, in der wir uns gerade befinden, durchaus eine Rolle, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch die schöne Message dran, hoffentlich. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass das Ganze mehr Awareness bekommt und Bewusstsein in Österreich, nachher wäre das schön. Aber die Dinge, die der Mario Zechner zum Beispiel geleistet hat mit Pi, ist ein Coding Agent, der sozusagen das Grundgerüst ist von OpenClaw, ist eine der wichtigsten Software-Innovationen. Oder Mark Andreessen, einer der wichtigsten VC, hat das erst vor kurzem mal auf X gepostet. Peter Steinberger sowieso mit OpenClaw, ja jetzt ein Begriff. Und auch dort Jensen Huang sagt, Peter hat vielleicht die wichtigste Software-Innovation bis dato abgeliefert, die es gibt. Die Sachen, die passieren, aber auch an Andreas Klinger, der uns auch supportet hat. Bei dem einen oder anderen möchte ich da erwähnen, was er mit der EU-Inc. nach vorne getrieben hat, was ja jetzt erst vor kurzem dann bestätigt worden ist von der EU, dass es eben ein neues Framework gibt für Gesellschaftsfonds, für Startups. Ich glaube, da gibt es jetzt einfach einige Beispiele von Österreichern, die wirklich da federführende Arbeit leisten und ganz vorne mitspielen. Und ich glaube, das ist super für so ein kleines Land.
Das stimmt. Glaubst du, dass das ankommt, dass das Österreich schon merkt?
Ich glaube, Österreich merkt es leider noch nicht so sehr. Ich glaube, es kommt draußen schon so ein bisschen an. Aber ich glaube, in Österreich noch immer zu wenig. Ja? Und wenn der Lobsterlager da jetzt einfach nur, obwohl es halt nur Bier ist, aber mit Bier holst halt die Leute ab. Mhm. Wenn Lobsterlager da ein bisschen dazu beitragen kann, dass man sich genauer anschaut, was eigentlich passiert und wie weit wir da vorne aktuell mitspielen, nachher wär das super. Und wenn man noch mehr Leute dazu animieren können, ob jetzt Privatpersonen oder Organisationen, dass sie sich das Thema einfach intensiver anschauen, nachher wäre das, glaube ich, extrem wichtig fürs Land und für uns als Gesellschaft.
Mag hier eine kleine Werbeeinschaltung machen. Wir haben als Presse einen KI-Podcast gemacht, einen Dreiteiler, und der hat geheißen Austrian Intelligence, AI. Vielleicht auch, weil man, vielleicht könnte man das gleich sozusagen verbinden. Es ist die AI, ist die Austrian Intelligence. Okay, aber jetzt muss man natürlich sagen, um mal die rosarote Brille abzunehmen, es kommt uns gerade geballt zuvor, aber könnte es nicht einfach auch sein, dass es in anderen Ländern genauso gerade an mehrere Menschen gibt, die an Schnittstellen sitzen, die Dinge entwickeln? Oder ist das wirklich so, dass wir da auffallend gut sind?
Ich glaube, wir sind halt jetzt aktuell vorne, ja. Und die Sachen, die der Mario gemacht haben und die Sachen, die der Peter gemacht haben, die inspirieren natürlich Developer und immer mehr Non-Developer, das ist ja das Schöne, weltweit, ja. Darum glaube ich, du bist jetzt einfach kurz vor der Welle und die Welle, die kommt dann und die kommt auch in anderen Ländern und das ist vielleicht auch gleichzeitig der Weckruf, ja. Also die Dinge, die werden sowieso passieren. Und ich glaube, jetzt wäre nur wichtig, dass man sich halt möglichst früh damit auseinandersetzt, als Organisation, als Gesellschaft. Was bedeutet das denn? Ja, weil die Dinge werden passieren, weil es liegt ja jetzt nicht nur an dem, was in Österreich passiert, sondern es geht halt weltweit los.
Ja, ja, alle sitzen ja, egal ob jetzt Nvidia, OpenAI, wie sie alle heißen, überall sitzen viele, viele Entwickler, die sehr viel Geld dafür bekommen, um sich zu überlegen, wie das alles weitergeht mit den AI-Agents. Aber vielleicht, um einen Schritt nach vor zu gehen, hast du eine Erklärung, warum das gerade, also warum Österreich da so stark ist? Sind wir irgendwie gute Entwickler oder ist das wirklich ein Zufall?
Ich weiß jetzt nicht, ich bin ja kein Entwickler, ja. Jetzt kann ich nicht sagen, ob man besser...
Vielleicht hast du dich damit mit der Frage schon beschäftigt, warum, woher das kommt, dass wir da gerade so einen Innovation Hub haben.
Nee, ich glaube, es ist vielleicht einfach eine Zusammenfügung von verschiedenen Ereignissen, die halt dann irgendwie glücklich sind und Leute, die sich halt länger kennen und Dinge gemeinsam machen und sich dann gegenseitig supporten. Aber sei es drum, es ist, wie es ist und wir sollten das jetzt mitnehmen.
Sie merken es schon, Menschen wie Stefan Erschwendner und wohl auch sein Papa Gerhard aus dem Schweizer Ort Gelterkinden im Kanton Basel stehen den aktuellen Entwicklungen rund um AI-Agents eher positiv gegenüber. Diesen Approach, wie man so schön sagen würde im Englischen, teilt er unter anderem mit dem bereits mehrfach erwähnten Peter Steinberger, dem Entwickler aus Oberösterreich, der OpenClaw erfunden hat und seit kurzem für Sam Altman und OpenAI arbeitet. Im Podcast des US-amerikanischen Coders und Bloggers Scott Hanselman schwärmte Steinberger unlängst davon, wie sehr es ihn freue, dass Menschen mit OpenClaw und anderen AI-Coding-Agents wie Claude Code zum Beispiel Neues ausprobieren. Wir hören da auch kurz rein.
And seeing like all the crazy and funny and creative things that people come up with. It doesn't matter if it's useful or not in the end. All that matters is like that people are having fun, that people are like excited. Mm-hmm. And we got a little bit of this builder spirit back. Whereas I feel the last few years, things got a bit boring and like too much consumption and not enough doing.
Yeah.
And now it helped a whole bunch of people to like go back into having fun again.
Und ich verrate Ihnen jetzt vermutlich wenig Neues, wenn ich sage, in Europa und noch mehr in Österreich ist man da insgesamt schon skeptischer. Das haben natürlich auch die, meiner Meinung nach, zu Recht kritischen Fragen von Armin Wolf an Peter Steinberger rund um Risiken und rechtliche Nebenwirkungen von OpenClaw im ZIP2-Interview gezeigt. Aber manche AI-Apologeten hat das sehr verärgert. Überhaupt ist das gerade ein spannendes Themen- und vor allem Diskussionsfeld, bei dem man leicht ins Streiten gerät. Die einen finden, Entwickler wie Steinberger werden hierzulande viel zu wenig hofiert, ihr Talent zu wenig erkannt und umgekehrt ihre Erfindungen viel zu kritisch beäugt. Andere wiederum sehen zwar das Potenzial von Plattformen wie OpenClaw, hypen es sogar, aber wenn es darum geht, eine Plattform mit europäischen Wurzeln zu unterstützen und nach vorne zu bringen, dann passiert da wenig. So hat das auch die Tech-Journalistin Elisabeth Oberndorfer kürzlich in einer Kolumne für die WZ beklagt. Sie hat geschrieben, während Nvidia-Chef Jensen Huang OpenClaw längst als das nächste ChatGPT bezeichnet hat, würde Europa wieder einmal schlafen. Denn es sind nun wieder die Firmen des Silicon Valley, die reihenweise Anwendungen und Produkte für OpenClaw entwickeln und keine europäischen. Halten wir uns also zu viel mit Kritik auf? Stefan Erschwendner wird bei diesem Themenbereich gar nicht so konkret. Ich habe ihn jedenfalls gefragt, wie er selbst Kritik an AI-Agents begegnet und das hat er geantwortet.
Ja, ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, aber man muss trotzdem die Dinge ausprobieren. Ja. Und natürlich geht es darum, dass man mündig mit diesen Technologien umgeht. Ja. Also wie ich vorher gesagt hatte, in dem Beispiel, wenn man die Kreditkarte hat, dann würde ich halt die Kreditkarte nicht am Agent geben. Genau gleich, wie man auch seine Kreditkarte nicht am 12-jährigen Kind gibt oder am 14-jährigen Kind. Ich glaube, so ein bisschen Hausverstand braucht man schon dazu. Ja. Aber wichtig ist, dass man sich mit den Technologien auseinandersetzt, dass man langsam experimentiert. Und es ist ja nicht ein schwarz-weiß 0 auf 100. 100, sondern es sind ja kleine Schritte, die man normalerweise geht, und dann kann man auch Vertrauen dazu gewinnen zur Technologie und was alles möglich ist. Und es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man sich in diesen Prozess einfach aktiv einlässt und probiert, die Dinge einfach spielerisch natürlich am Anfang zu lernen und zu schauen, was geht denn eigentlich, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht noch nicht so toll, weil man kann die Dinge von außen nicht mehr beobachten. Also man kann sich's nicht vorstellen.
Wenn man es nicht gemacht hat.
Ja. Du musst es selbst erlebt haben oder halt so Behavior Changes Perception in dem Fall, weil es läuft einfach komplett anders. Und mit so vielen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, wenn du einmal einen Agent hast und du gibst dem Agent eine Fragestellung und der Agent löst diese Fragestellung oder diese Aufgabe, ohne dass er eigentlich die Tools dazu hat, sondern er baut sich dann selbst seine Tools und sucht Lösungswege, dann ist das eigentlich so ein magischer Moment, den du auf einmal hast. Und dann geht so der Knopf auf, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht das, was ich bis jetzt gekannt habe mit hier ist eine Frage und ich bekomme die Antwort, sondern ich sage nur mehr, ich wäre gern in Zukunft, ich hätte gerne das oder ich wäre gern dort, und der Agent findet selbst den Weg zur Lösung. Und ich glaube, dieser Unterschied, der hört sich vielleicht im Satz jetzt nach wenig an, ist in der Realität aber dramatisch.
Und wo liegen deiner Meinung nach die größten Gefahren, gerade auch aus einer unternehmerischen Sicht, wenn man so ein Projekt aufsetzt?
Ich glaube, die größten Gefahren liegen in Wirklichkeit damit, dass man es nicht macht. Ich glaube, das wird die ganze Zeit unterschätzt, weil, wie gesagt, die Welle kommt. Ja. Es passieren Dinge rund um die Uhr und man kann es sowieso nicht aufhalten. Und wenn man sich jetzt aktiv nicht damit beschäftigt, ich glaube, das ist schlimmer wie alles andere.
Was ist der nächste Schritt für Lobsterlager, aber auch für dich persönlich und deine berufliche Zukunft, würdest du sagen? Was kommt jetzt?
Ja, für Lobsterlager das nächste ist, dass wir dann wirklich das Bier-Tasting haben und dass es das Bier wirklich gibt. Das ist jetzt gerade beim Fermentieren und beim Gären. Kenne ich ja nicht genau, ich bin ja kein Bierbrauer, aber so wie ich das mitbekommen habe von meinem Vater. Das heißt, das Bier ist jetzt nachher mal fertig, dann gibt's ein Tasting, und wir wollen die Community natürlich auch ein bisschen zusammenführen, austauschen, die verrückte Geschichte erzählen. Das sind die Dinge. Mal schauen, wie es mit Nvidia und mit Amerika weitergeht. Wie gesagt, wie wir es dort nachher rüberbringen können, das ist das eine. Und zum anderen, jetzt irgendwie, was uns als Organisation angeht, machen wir das Gleiche wieder vor. Also wir arbeiten mit Kunden tagtäglich zusammen, probieren ihnen zu erklären, dass die Dinge, die man vielleicht bis jetzt als AI gekannt hat mit dem Microsoft Copilot, dass das jetzt nicht die Speerspitze der AI ist und noch nichts mit Agentic zu tun hat, und probieren ihnen aufzuzeigen, was man alles machen kann, und probieren sie dazu zu motivieren, dass sie sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen, weil wenn du das jetzt machst, dann hast du natürlich die größten Benefits.
Peter Steinberger, ist der jetzt bei dir im Handy eingespeichert, und wenn du nach San Jose fährst, dann triffst du ihn? Ist das schon so eng oder wie ist
er? Nein, das ist nicht so eng. Ich habe mit Peter seine E-Mail-Adresse und bin mit ein paar anderen Personen im Austausch, weil ich glaube, es gibt schon irgendwie, ist meine Wahrnehmung, dieses Bestreben, dass man probiert, der Österreicher ein bisschen mitzunehmen mit dem Ganzen, was jetzt passiert ist und was ja auch Teil von dem ist, was wir probiert haben, die Sachen. Und genau, so sieht es aus.
Vielen Dank für die Erklärung und weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Ja, das war unser Gespräch mit Stefan Erschwendner über sein Projekt Lobsterlager, das ihn und seinen Vater, den 68-jährigen Braumeister aus der Schweiz, ins Silicon Valley gebracht hat. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast, was wichtig ist, gerne im Podcast-Catcher Ihrer Wahl und auch gerne auf YouTube. Dort sind wir nämlich auch. Sie können dieses Gespräch mit Stefan Erschwendner auch auf YouTube nachschauen. Schreiben Sie uns gerne Feedback, entweder an podcast@diepresse.com oder kommentieren Sie unter den YouTube-Videos oder unter dem Podcast. Mir bleibt nur mal Ihnen zu sagen, danke fürs Zuhören, haben Sie ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.